Ich lese uns den heutigen Predigttext aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, die Verse 8 bis 14. Berufung zum Leben im Licht Christi. Ihr wart einst Finsternis. Nun aber seid ihr ein Licht in dem Herrn. Wandelt wie die Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes ist allerlei Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit. Und prüft, was da sei wohlgefällig dem Herrn. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Straft sie aber vielmehr. Denn was heimlich von ihnen geschieht, das ist auch zu sagen schändlich. Das aber alles wird offenbar, wenn's vom Licht gestraft wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Soweit Gottes Wort. Es geht ja in diesem Text an die Brüder und Schwestern der Gemeinde zu Ephesus darum, dass sie nicht nur an Jesus glauben, sondern in ihrem Leben und Wandel zeigen, dass er auferstanden ist von den Toten. Wir hören vieles in den Medien, was uns erschrecken könnte. Zum Beispiel die Ergebnisse der Love Parade. 342 Verletzte, 19 Tote bisher. Aber das ist uns nicht gesagt als Christen, um das einfach zu registrieren. Sondern das ist eine Frage an uns, was tun wir? Was tun wir als Gläubige, um diesen jungen Menschen zu zeigen, Christus ist auferstanden? Dass diese zur Love Parade gehen, hängt doch damit zusammen, dass sie Lebenssinn suchen. Sie möchten abtanzen und darin ein wenig Adrenalinkick empfangen. Damit ihr Leben lebenswerter wird, sollten sie das nicht an den Christen sehen können? Die Brüder und Schwestern zu Ephesus sollten nicht nur herausgelöst werden aus ihrem früheren Leben, denn es wurde ihnen bescheinigt, ihr wart auch Finsternis. Alles war bei euch schlecht. Aber nun, durch Jesus Christus seid ihr Licht. Und das genügt aber nicht nur anzunehmen. Jetzt wandelt auch im Licht. Tut es, damit die anderen das sehen und sich nicht in solche schrecklichen Situationen begeben, wo der Teufel Sieger bleibt, indem er die Menschen umbringt. Es ist nicht nur eine Statistik, die hier zu führen ist, wer lebt, wer kommt um, wieder so und so viele. Nein, es ist ein Aufruf an die, die Jesus das Licht kennengelernt haben. Die Gemeinde zu Ephesus wurde ja, und wir können immer sagen, diese Brüder und Schwestern und auch uns damit hineinnehmen, sie wurden aus einem Erfahrungsumfeld herausgenommen, nämlich des Götzendienstes. Sie hatten stets und ständig mit den Göttern, mit dem Aberglauben, mit dem Okkultismus zu tun. Sie huldigten ja der Mondgöttin Diana oder bei den Griechen Artemis genannt. Eine Göttin, die die Felder segnen sollte, die Fruchtbarkeit des Landes bringen sollte. Eine Göttin, die Lebensinhalt bringen sollte. Es kommt dem Suchen in dieser Welt gleich von vielen Menschen, auch heute an diesem Tag, die genau das tun, Lebenssinn und Inhalt suchen. Wir können sagen, die wir Jesus aufgenommen haben, wir haben ihn gefunden. Aber genügt es für uns? Sollte es nicht auch den anderen mitgeteilt werden? So wie der Mond kein eigenes Licht hat, finster ist. Wir sehen ihn nur leuchten, weil er von der Sonne angestrahlt wird. So haben auch die Werke der Götzen und des Götzendienstes kein Licht. Sie sind alle finster. Und darin lebten die Brüder und Schwestern und wir selbst auch zuvor in der Finsternis. Aber nun sind wir Licht geworden in Jesus Christus. Als der gesegnete Apostel Paulus auf seinen Missionsreisen auch nach Ephesus kam und dort die Gemeinde gründen durfte, die Menschen einladen durfte zu Jesus Christus, kriegte er massiv den Druck der Finsternis und des Teufels zu verspüren. Da, wo sich Menschen aufmachen, im Licht zu wandeln, setzt die Hölle alles dagegen, um das zu verhindern. Ein großer Aufruhr entstand, so lesen wir in Apostelgeschichte 19, der dahin eskalierte, dass man sogar den Apostel und die an Jesus glaubten und diese Botschaft des Lichtes und des Friedens verkündigten, steinigen wollte. Denn nach der Bekehrung etliche aus Ephesus geschahen gewaltige Dinge. Und ich hoffe, in deinem Leben auch. Gewaltige Dinge, die andere mitbekamen. Wir lesen in der Apostelgeschichte, und ich möchte uns das einfach mal wieder vors Herz stellen, dass Gott nicht geringe Dinge wirkte durch die Hände des Paulus, also dass sie auch von seiner Haut die Schweißtüchlein und Binden über die Kranken hielten und die Seuchen von ihnen wichen und die bösen Geister von ihnen ausfuhren. Das kriegten die Leute plötzlich mit. Da sind welche, die haben sich bekehrt zu dem Namen Jesu. Und jetzt sieht man was. Eine gewaltige Veränderung. Wandel im Licht, ganz abseits von der früheren Erfahrung mit den Götzen und mit der Mondgöttin. Das ist doch eine Frage wert, auch an einem Sonntag wie diesem, ob unsere Umgebung noch sieht, dass Gott Gewaltiges in unserem Leben und durch unser Leben tut. Oder ob sie nur akustisch das christliche Zeugnis in Worten hören. Ich habe eine Sendung gehört, wo sich ja eine Muslimin über ihre Mitgläubigen aufregte, die doch in einer extremen Weise sich auch hier in Deutschland offenbar machen mit Verkleidung und strengen Regeln für die Kinder, dass die in der Schule dadurch gar nicht mehr richtig an- und aufgenommen werden. Und sie sprach dann auch über das Christentum. So müssen wir doch auch werden. Das humanistische Christentum, dass wir in die Gesellschaft integriert werden können, das ist die Vorstellung von Christentum bei ihr gewesen. Wir gehen alle auf in der Gesellschaft. Wir leben mit allen fein mit. Es ist kein revolutionäres Zeugnis mehr von den Christen da. Es ist einfach nur eine nette Mitmenschlichkeit vorhanden. Aber dass Jesus der Herr ist, ist nicht mehr zu verspüren. Das Zeugnis, hört man wohl, war eine ganze Stunde Diskussion darüber. Die Epheser, ja, sie hatten ja erlebt, dass Jesus Realität ist. Dass die bösen Geister, die sie vorher geknechtet haben, verschwinden mussten. Der Freiraum zum neuen Leben ist entstanden. Und den sollten sie nun nutzen. Liebe Brüder und Schwestern, wollte der Apostel Paulus sagen, ihr wart doch in der Finsternis, erinnert ihr euch nicht mehr? Jetzt aber seid ihr Kinder des Lichtes durch die Gnade in Jesus Christus. Lebt auch als solche. Lebt in der Selbstverständlichkeit der Kraft Gottes und nicht in euren Möglichkeiten. Lebt in der Selbstverständlichkeit des Wortes Gottes und des Zuspruchs Gottes. Gebt ihm allein die Ehre und verlasst euch nicht mehr auf euch selbst oder auf die Angebote anderer Menschen. Ihr wart doch Finsternis, nun aber seid ihr doch Kinder des Lichtes. Ja, sogar hatten die Brüder und Schwestern in Ephesus einen so starken geistlichen Aufbruch, dass sie mit allem, was nicht zu Jesus gehörte, brachen. Worin äußerte sich das? Sie schauten bei sich zu Hause nach, was zu Gott gehören könnte und nicht. Und da fanden sie viele Zauberbücher, okkulte Gegenstände, an die sie sich zuvor hielten. Und sie brachten sie, die Glücksbringer, die Fetische, die ja Verbindung zu den bösen Geistern schaffen sollten oder auch Bewahrung vor ihnen bieten sollten. Sie brachten es und verbrannten es. Sie sagten damit, mit der Finsternis wollen wir nichts mehr zu tun haben. Ist das heute auch noch so unter Christen? Die Seelsorge gibt leider manchmal anderen Aufschluss, dass selbst Christen noch mit vielen abergläubischen, okkulten Dingen behaftet sind. In 5. Mose 18 spricht der lebendige Gott und sagt, es soll niemand unter euch sein, der seinen Sohn oder Tochter durchs Feuer gehen lasse oder ein Weissager oder Tagewähler oder der vielleicht auf Vogelgeschrei achtet oder ein Zauberer, ein Beschwörer, Wahrsager, Zeichendeuter oder der die Toten befragt, der soll nicht mehr unter euch sein. Denn wer solches tut, der ist dem Herrn ein Greuel. Und um solcher Greuel willen vertreibt sie der Herr dein Gott vor dir her. Du aber sollst rechtschaffen sein mit dem Herrn deinem Gott. Denn diese Völker, deren Land du einnehmen wirst, gehorchen den Tagewählern, Weissagern. Aber du sollst dich nicht also halten gegen den Herrn deinen Gott. Also hier ist die Aufforderung nicht nur an die Brüder und Schwestern in Ephesus, sondern auch an die Brüder und Schwestern, an die Gemeinde dieser Zeit, die Trennung klar vornehmen zu lassen. Vielleicht erneut vornehmen zu lassen. In einem Buch über Seelsorge, gerade auf diesem Gebiet, wo die Trennung nötig wäre, kommt immer wieder zum Vorschein, dass so Reste des Götzendienstes im Leben vieler Christen vorhanden ist. Da achtet man zum Beispiel auf Zahlen, auf Glückszahlen, Unglückszahlen. Oder man nimmt gewisse Dinge vor, um sich zu heilen. Man verurteilt andere wegen ihrer Art und Weise, ob er gekräuseltes oder rotes Haar hat, das sind böse Menschen. Wird alles gesagt. Manche sind noch damit behaftet, dass wenn ein Spiegel zerbricht, eine Fensterscheibe zerspringt, eine Tafel von der Wand fällt, das gibt doch Unglück. oder wenn eine schwarze Katze über den Weg läuft. Wir denken, das gehört ja alles ins Heidentum, zu der Welt, aber oft sind selbst Christen damit noch behaftet und achten auf solche Dinge. Begegnung mit einem Kaminfeger oder Priester oder mit einem Buckligen als erste Person in der Frühe, das bringt auch Unglück, glauben manche. Die Folgen, ich will ja nicht alles lesen und sagen, aber die Folgen sind unter anderem solche auf seelischem Gebiet, dass dann auch Christen wieder in den Zustand der Unversöhnlichkeit geraten, wieder in einen ausgeprägten Eigensinn, in einen unheimlichen Trotz, in eine Willensschwächung bzw. Knechtung des Willens unter einen fremden Willen, Bindung an Personen statt an Jesus allein. Rachsucht kommt in ihnen hoch, Klatsch- und Verleumdungssucht, Jähzorn, Tobsucht, dauernder Zank und Streit in Ehe und Familie, Geiz, Kleptomanie, stehlen wollen, Lästergedanken, grobe Leidenschaften, Trunksucht und Hucherei, Fluchgeist, Gräuel mit Vieh, Schwermut, Gemütsdepression, Verfolgungswahn, Hoffnungslosigkeit, Angstzustände, Platzfurcht, schwere Träume und vieles andere mehr, macht sich plötzlich wieder breit. Wenn die Unterscheidung zwischen dem Leben in der Finsternis und im Licht nicht mehr gewahrt wird. Paulus sagt, ihr wart Finsternis. Nun aber seid ihr ein Licht in dem Herrn, darum wandelt jetzt wie die Kinder des Lichtes. Bleibt in der neuen Erfahrung. Denn viele Menschen in dieser Welt schauen auf euch und wollen bei euch die neue Erfahrung sehen. Sie wollen nicht eure Worte hören. Und ich freue mich über die kritische Haltung besonders vieler junger Menschen. Geht mal auf die Straße, sprecht mit ihnen. Ich kann sie nur umarmen und die Hand schütteln, wenn ich höre, wie kritisch sie reden. Sie wollen sich nichts vormachen lassen. Worte haben sie genug gehört. Sie wollen sehen, ist das ein anderes Leben bei den Christen? Wenn ja, dann wollen wir das auch haben. Wenn wir nur Worte hören, das hören wir durch die Lehrer, durch die Eltern, durch andere, die uns immer wieder erziehen wollen. Davon haben wir genug. Das brauchen wir nicht mehr. Wir wollen sehen, ist die Kraft Gottes bei euch? Gibt es diesen Gott? Oder ist es nur das, was diese Muslimin da im Radio sagte, das spielt jetzt gar keine Rolle, ob es einen Gott gibt oder nicht. Wichtig ist, dass man so lebt, humanistisch, christlich, ordentlich mit dem anderen. Diese Existenzfrage ist nicht das Erste. Und dabei ist das das Entscheidende. Wenn es Gott nicht gibt, dann haben wir auch keinen Wandel im Licht. Wenn Jesus Christus für unsere Sünden nicht gestorben ist, sind wir immer noch in unserem Elend und auf dem Weg zur ewigen Verdammnis. Das Erleben der Taten Gottes ist das eine, aber das Leben in den Taten und dem Wesen Gottes ist das andere. Ich kann mit Jesus vieles erlebt haben und doch mein eigenes Leben weiterführen wollen. Ich kann Wunder mit ihm erlebt haben und doch nicht in seiner Gegenwart bleiben. Das ist alles möglich. Ich kann die Kräfte des Himmels erfahren haben und doch nicht hineingenommen worden zu sein. Es tut mir immer wieder leid, wenn ich solche Stellen lesen muss wie in Matthäus 7. Wo der Herr Jesus sagt, da gibt's doch tatsächlich Menschen, die bilden sich ein, dass wenn sie etwas erlebt haben mit Gott, dass sie schon in den Himmel kommen. Der Herr Jesus sagt hier in Matthäus 7, Abvers 21, es werden nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, in den Himmel kommen, sondern tun meines Vaters Willen. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tag, wenn sie dann abberufen werden, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie erkannt. Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Dies, was ihr jetzt vorzuweisen habt, hat keine Gemeinschaft mit mir. Ihr wart nicht in meinem Licht. Ich konnte nicht mit euch zusammenleben. Ihr habt immer nur erwartet, dass ihr was von mir bekommt, aber mich selbst wolltet ihr nicht. Das sind Worte, die können einen sehr traurig machen, aber sie sollen uns nur mahnen, so wie die Brüder und Schwestern in Ephesus, jetzt diesen Wandel im Licht zuzulassen. Gott ruft den Menschen sehr massiv mit Kraft Erweisungen, dass er nicht verloren gehen muss, sondern auf diese Einladung eingeht. Und dann auch in diesem neuen Leben bleibt. In eine Versammlung kam ein Mann mit einer sehr trompetenhaften Stimme. Als es darum ging, dass in dieser Versammlung auch das Gebet freigegeben wurde, betete er sehr laut und dankte Gott. Der Verkündiger wunderte sich einmal über die laute Stimme, aber dann suchte er bei sich nach, ob er nicht diese Stimme schon einmal gehört hat. Und dann fiel ihm ein, jawohl, bei einer Schiffsfahrt hörte ich dieselbe Stimme. Allerdings, diese selbe Stimme hörte ich dort fluchen. Und jetzt höre ich sie beten. Er wusste, das war der Fährmann, das war der Kapitän dieses Schiffes, auf dem er einst war. Und daraus schloss auch dieser Prediger und sagte, so ist es. Wenn ein Mensch ein großer Sünder gewesen ist, in der Finsternis lebte, dann wird seine Bekehrung sichtbar vor anderen. Sichtbar vor Menschen, sichtbar vor Engeln, sichtbar vor den Dämonen. Sein Leben hat dann eine Ausstrahlung, dass andere mitkriegen, hier ist ein veränderter Mensch. Und so freute sich der Verkündiger darüber, hier diese Veränderung zu erleben. Vorher Worte des Fluches und später mit derselben Trompetenstimme Danksagung zu dem lebendigen Gott. Zu anderen schrieb der Apostel Paulus auch diese Aufforderung. Und dazu kommen wir zusammen, um das immer wieder zu hören. So wir im Geist leben, lasst uns auch im Geist handeln und wandeln. So wir den Heiligen Geist bekommen haben, dann handelt auch durch den Heiligen Geist. Handelt nicht mehr wie Menschen, die Jesus nicht kennen. Die Anfechtung der Zeit soll uns ja als Kinder Gottes diesen Stand der Berufung in Jesus Christus kaputt machen und daraus verdrängen. Ja, der Sog der Anfechtung ist so stark, dass wir uns wieder neu dem Leben der Finsternis angleichen sollen. Die Gesellschaft verlangt, dass Christen so werden wie sie, nicht umgekehrt. Die Gesellschaft will nicht werden wie ein Christ, sondern der Christ soll werden wie die Gesellschaft. Und wenn dort Homosexualität legalisiert ist, haben das die Christen gefälligst auch zu tun. Wenn Sünde legalisiert wird, haben die Christen das gefälligst auch zu tun. Sie sollen zurückgewonnen werden für die Gesellschaft. wenn Spaß in der Love Parade zum Lebensinhalt führen soll, haben die Christen das selbstverständlich auch zu akzeptieren. Merken wir. Diese Anfechtungen in dieser Welt, die haben im Sinn, uns von der Berufung in Jesus Christus zu verdrängen. Aber trotz zunehmender Gottlosigkeit sollen wir im Licht des Lebens bleiben, bis Jesus wiederkommt und uns sich entgegenrückt. Nur weil Jesus selbst das Licht ist, er sagt, ich bin das Licht der Welt, dadurch sind auch seine Nachfolger Licht. Seine Nachfolger hätten kein eigenes Licht, wenn nicht Jesus ihr Licht wäre. Christus in uns, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dadurch, dass Jesus leuchtet, sollen viele, die noch in der Finsternis, in der Gottesferne sind und somit im Schatten des Todes leben, auf den Weg der ewigen Seligkeit geleitet werden, gerufen werden. Die Gemeinde in der Welt, und das ist uns jedes Mal wichtig, wenn wir auch uns zu einem Missionsdienst hier treffen, in der Öffentlichkeit, nicht hinter verschlossenen Türen, sondern auf der Straße, dann wissen wir, die Gemeinde in der Welt ist eine missionarische Orientierungshilfe zur Gemeinschaft mit Gott. Wir sind eine Orientierungshilfe zur Gemeinschaft mit Gott, wie wir mit Gott leben sollen und können. Da sagt der Herr Jesus auch in Matthäus 5 in der Bergpredigt: Man zündet doch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es denn allen, die im Hause sind. So lasset auch euer Licht, und das ist das Licht Jesu, leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir merken, wie eng die Verbindung ist des Lebens mit Christus und des Zeugnisses von ihm. Und dieses Orientierungslicht zeigt sich nicht nur in Worten, sondern in dem Werk, das Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha vollbracht hat, in der neuen Lebensart. Darum wurden auch die fleißigen Brüder und Schwestern in Ephesus von dem erhöhten Herrn vom Himmel her gemahnt. Liebe Brüder, ich brauche eure Arbeit nicht. Lest mal Offenbarung 2. Oh, seid ihr fleißige, fromme Arbeiter. Das brauche ich nicht. Ich brauche die Liebe. Ich brauche die Gemeinschaft mit euch. Ich brauche das, wodurch ich durch euch anderen begegnen kann. Nicht eure Werke, die erste Liebe. Auf das andere, so sagt der Herr, könne er ja gut verzichten, er kann ja alles selber machen. Er braucht die Gemeinschaft mit den Seinen. Und was kündigt er diesen Brüdern und Schwestern an? Wenn ihr diese Gemeinschaft nicht zulasst, stoße ich euren Zeugnisleuchter weg. Ihr werdet auch nicht mehr leuchten können für die Menschen in der Zeit. Ihr werdet kein Segen sein können und kein Hinweis auf das Ewige, wenn ihr die erste Liebe nicht wieder zulasst. Wir können das sehr gut nachvollziehen, weil wir wissen, ohne Jesus können wir nichts tun. Und der Apostel sagt: Woran könnt ihr denn prüfen, ob ihr in der Gemeinschaft mit eurem Heiland geblieben seid? An der Frucht des Lichtes. Die Lebensfrucht als Glied am Leibe Jesu äußert sich zum Beispiel in dem Wesen der Güte. Güte dem Nächsten gegenüber, den Glaubensgeschwistern gegenüber, aber auch den Menschen dieser Welt. Gütig sein bedeutet doch, dass wir nicht in erster Linie die Fehler des Nächsten sehen, Wer gütig ist, der sieht das nicht zuerst. Er sieht nicht zuerst die Schwachheiten des anderen und die Unvollkommenheiten und die Sündhaftigkeiten, sondern er sieht den Geliebten Gottes im Nächsten. Die geliebte Seele, die Errettung erfahren soll und den Weg der Heilung und Heiligung in Jesus kennenlernen darf. Das heißt gütig, Frucht des Lichtes. So wie ja auch die Güte Gottes uns begegnet ist und immer wieder begegnet. Was tut sie? Wir lesen, die Güte Gottes leitet uns zur Umkehr. Lädt uns ein zum neuen Leben. Und diese Güte Gottes, Frucht des Lichtes, ist jeden Tag neu. Jeden Tag neu. So lesen wir das auch in den Klageliedern Jeremias. Die Güte des Herrn ist es, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Und der Vers 39 gehört dann eben dazu, in diesem Gegensatz, was wir nicht tun sollen oder wenn wir schon ins Murren geraten, das auf uns richten sollen. Da steht, wie murren denn die Leute im Leben so gegeneinander? Wenn jemand murren möchte, dann soll er gegen seine eigene Sünde murren. Das ist das Leben im Licht. Das sollte den Brüdern und Schwestern zu Ephesus und auch uns neu deutlich werden. Die Güte Gottes lässt doch die Sonne aufgehen über Gute und Böse, über Gerechte und Ungerechte, Matthäus 5, 45. Und ich bin so froh, wenn ich das lese, wie der Herr Jesus handelt und will, dass auch ich handle und wir handeln. Dann beschämt es mich auf der einen Seite, dass es nicht so ist, aber auf der anderen Seite bin ich so froh, dass er niemand ausschließt. Das steht doch in Lukas 6, 35. Er ist sogar gütig über die Undankbaren. Da hat die Güte immer noch nicht aufgehört. Frucht des Lichtes. Gütigkeit. Er ist gütig über die Undankbaren. Das sollen wir auch sein. Und dadurch Menschen einladen. Eine weitere Frucht des Lichtes ist ja die Gerechtigkeit, haben wir gelesen. Kinder Gottes zeigen somit nicht mehr auf ihren persönlichen Heiligungsstand. Sie verweisen den Nächsten nicht auf ihren Erkenntnisstand. Sie laden den Nächsten auch nicht zu ihrem Glaubensstand und Maßstab ein, sondern sie weisen allein auf die Gerechtigkeit dessen hin, der diese Gerechtigkeit am Kreuz auf Golgatha durch sein Opfer für alle Menschen erworben hat. Frucht des Lichtes. Ich weise auf den, der mich erlöst hat, nicht auf mich. Das Licht des Heiligen Geistes leuchtet nicht zu einer christlichen Gemeinschaft hin oder zu irgendeinem Christen, sondern immer zu Christus selbst, zu Christus, der das wahre Licht ist. Denn Gerechtigkeit ist die Frucht des Leidens Christi. Und wenn wir auch im Lichte wandeln und die Gerechtigkeit zeigen wollen, müssen wir auch in dieser Welt mitleiden. Paulus schreibt an die Philipper, euch ist es nicht gegeben, allein an Jesus zu glauben, sondern auch um seines Namen willen zu leiden, damit die Frucht der Gerechtigkeit sichtbar wird. Und die dritte Frucht, die hier genannt wurde in unserem Text, ist Wahrheit. Wahrheit, das ist doch ein Wort, was in keinem Menschen von Natur aus zu finden ist. Viele Dinge werden so hingedreht, dass sie uns am besten dienen. Das ist auch Lüge. Die Wahrheit ist dem natürlichen Menschen nicht eigen. Er sucht sich. Er sucht andere für sich zu gewinnen. Er sucht damit andere, so will ich es mal sagen, auszunutzen für sich. Das ist nicht Wahrheit. Das ist Lüge. Aber Wahrheit ist die Frucht des Lichtes Jesu. Und diese Frucht soll in der Gemeinde jede Heuchelei ausschließen. Wahrhaftigkeit, das heißt doch, zu den eigenen Fehlern stehen. Ich weiß, es ist viel leichter, zu den Fehlern anderer zu stehen. Das mache ich auch ganz gerne, wenn ich nicht aufpasse. Das ist so ein gemütlicher Spaziergang, um das einfach zu sehen und zu sagen, guck mal, was der da falsch macht. Eins meiner leichtesten Übungen. Aber zu meinen eigenen Fehlern zu stehen, das ist das Schwerste. Wahrheit aber aus dem Licht steht zu den eigenen Begrenzungen und sagt, o Herr, verändere mich. Da ist doch noch so vieles, was gar nicht mit dir übereinstimmt. Zu den eigenen Fehlern zu stehen und die Vergebung gerne in Anspruch zu nehmen und auch anderen gerne zu vergeben, das ist ja keine Tugend der Weltkinder, sondern das ist die Tugend des Herrn Jesus, des Lichtes. Die Brüder und Schwestern in Ephesus hatten ja gelernt, zunächst, dass alles Böse ein Handeln der Götter ist. Die üben Rache über unser Fehlverhalten. Wir müssen sie versöhnen mit Opfergaben, damit uns Gutes widerfährt. Und sie merkten, eigentlich konnten sie den Göttern nie gut genug sein. Die fanden immer Grund, die Menschen zu verurteilen, weil ihm der Satan den Menschen zerstören will, in den Abgrund ziehen will. Aber nun merkten sie und sollten merken und verkündigen, wir haben Gott, den Lebendigen, gefunden, der nicht zürnt, sondern Liebe ist, der vergibt und uns die Sünden nicht zurechnet. Wahrhaftigkeit und wahrhaftiges Handeln durch den Heiligen Geist zeugt doch von Freiheit. Jetzt sind wir zur Freiheit in Christus durchgedrungen. Man braucht sich nicht mehr wie einst Adam und Eva zu verstecken, so dass der Herr sie erst mal rufen musste, wo seid ihr? Warum habt ihr euch versteckt? Nein, in Christus brauchen wir uns nicht mehr verstecken, auch nicht in dieser Welt. Wir dürfen sagen, zu wem wir gehören. Wir dürfen zeigen, dass es gut ist, zu Gott in Christus zu gehören, in der Zeit und Ewigkeit. Diese sichtbare Wesensart Jesu soll also unseren Mitmenschen einladen, auch in der kommenden Woche, aus seiner Finsternis sich herausziehen zu lassen und in das Licht der Freiheit treten zu können. Der Apostel Paulus sagte dann noch zu den Brüdern und Schwestern, so, jetzt habe ich es euch gesagt, nun prüft alles. Prüft alles. Gemeinde Jesu ist das einzige Organ auf dieser Erde, was prüfen kann, ob etwas zur Finsternis oder zum Licht gehört. Niemand sonst kann diese Prüfung vornehmen. Du und ich, so wir zu Jesus gehören, haben die Vollmacht zu prüfen und zu unterscheiden. Gehört das zu Jesus oder gehört das zur Finsternis? Prüft alles, ob es dem Herrn wohlgefällig ist. Bittet den Herrn um Erleuchtung. Die frühere Gemeinschaft, sagt der Apostel, war eine Gemeinschaft mit unfruchtbaren Werken der Finsternis. Bitte, tut das nicht mehr. Habt jetzt Gemeinschaft mit den fruchtbaren Werken des Lichts. Prüft es, damit ihr nicht aus Versehen wieder an den Werken der Unfruchtbarkeit mitdient. Das alte Leben ohne Gott soll doch nicht mehr aufgegriffen werden, weder öffentlich, und wie sagt es der Apostel, noch heimlich. Weder öffentlich noch heimlich. Wenn wir sündiges Denken, Reden und Handeln ablehnen, dann bringen wir ja gleichsam auch in dieser Welt Sünde ans Licht, weil das dann anders ist als sonst. In einem Beispiel las ich Folgendes. Stellt euch vor, ein Keller, in den lange kein Licht hineinschien, feucht geworden. Irgendwelche Tiere kriechen dort rum, Spinnweben. Wenn man in diesen Keller hineintritt, denkt man, der ist eigentlich ganz in Ordnung. Aber öffnet man dann eine Luke und lässt Licht hinein, dann merkt man plötzlich diesen ganzen Unrat, der sich da aufmacht, der sich da angesiedelt hat, eingenistet hat. Der Unrat der Sünde, so könnten wir sagen. Im Dunkeln merkst du von all dem überhaupt gar nichts. Wenn du nicht hier und da so ein bisschen schleimiges Gewürm antreffen würdest, du würdest kaum glauben, wie hässlich und wie schmutzig dieser Keller ist. Aber lass nur ein wenig Licht hinein, dann wirst du plötzlich erschrecken und sehen, wie hässlich diese schmutzigen Dinge im Keller sind. Lass sie vom Licht Jesu durchleuchten, dann wirst du merken, wie schmutzig die Werke der Finsternis sind, auch im eigenen Leben gewesen sind. Das Licht zeigt, wo wir vorher gewesen sind. Und da sollen wir ein Nein zu haben und sollen im Lichte jetzt wandeln und bleiben. Das Prüfen im eigenen Leben, ob sich Gottes guter Wille uns schon erzeigt hat, entsteht ja, so wie es derselbe Apostel auch schreiben durfte im Römerbrief, durch die kontinuierliche Hingabe an Jesus. Wollen wir eine gesegnete Woche haben? Dann beginnen wir den Tag immer mit unserer Hingabe an Jesus. Denn dort steht geschrieben, da werdet ihr alles prüfen können. Wenn ihr euer Leben hingebt in die Hand Gottes, dann werdet ihr den guten Willen Gottes plötzlich erkennen. Er wird euch offenbar werden. Ihr könnt durch den Alltag gehen und merken, das gehört nicht zu Gott, das gehört zu Gott. Es wird alles ganz einfach. Diese Prüfung, die der Apostel uns hier mitteilt, ist nicht eine schwere Aufgabe, sondern ganz leicht, so wir bei Jesus bleiben. Dann entsteht die Scheidung von Licht und Finsternis, von Heiligkeit und Unheiligkeit, von irdischem und himmlischem. Plötzlich können wir unterscheiden, was Gott in seinen Werken ist und wo Satan in seinen Werken wirkt. Wir können Paradies und Hölle unterscheiden und immer deutlicher Zeugnis von der Wahrheit geben. Darum der Aufruf, wache auf, der du schläfst. Steh auf von den Toten. Was geschieht dann? Dann wird dich Christus erleuchten. Dann wirst du wissen, was gut und recht ist und auf welcher Seite du durch den Alltag gehen sollst, nämlich auf der Seite des Lichtes. Ein abschließendes Beispiel soll uns das zeigen. Da wird von einem Fischer gesprochen in Grönland. der unterwegs war und wollte nun seinen Fischzug machen, fühlte sich aber plötzlich an einem Abend von vielen Eisbergen umgeben. Er hielt mit seinem Boot ganz still die Nacht über und wusste nicht, was nun geschehen würde, ob die Eisberge, die dort wanderten, nun auf ihn hin sich bewegen und vielleicht sein Boot und ihn erdrücken würden. Er blieb ganz stille, wartete auf die Dämmerung und am Morgen kam die wunderbare Überraschung, die Eisberge hatten sich von ihm entfernt. Er war glücklich darüber, aber zugleich bekam er einen Blick in eine Region, die er abends noch nicht hat sehen können, und da war ein Schiff. Und er freute sich, dass da offenbar auch Fischer sind, die gleichgesinnt sind mit ihm, und er wollte rüber grüßen, aber keine Regung. Er wunderte sich, dass da keiner etwas sagt. Er nahm einige Leute von sich und fuhr rüber zu diesem Schiff. Als er schon näher kam, sah er, dass dort ein Mann hinter einem Logbuch, Schiffstagebuch saß, als ob er etwas einschreiben wollte. Aber er bewegte sich nicht. Er war erfroren, er war tot. Plötzlich sahen sie noch andere, manche in der Hängematte, manche in den Kojen, aber sie waren alle tot. Sie sahen eigentlich äußerlich noch ganz gut aus. Man hätte denken können, sie leben und sie arbeiten, aber sie waren tot. Und das ist so ein Beispiel auch dafür, dass das Evangelium oft in diese Welt gerufen wird. Und vielleicht manchmal auch in die christliche Welt. Da kommt überhaupt kein Widerhall. Da ist Tod. Und da gilt dann das Wort, wache auf, der du schläfst. Steh auf von den Toten. Dann wird dich Christus erleuchten. In Berlin-Mitte haben wir ein Museum. Vielleicht war mancher schon mal da. Naturkundemuseum. Was sieht man da? Da sieht man schöne Tiere, ausgestopfte Tiere. Die sehen manchmal so aus, als ob sie sich gerade bewegen. In ihren Glasaugen ist manchmal mehr Glanz als bei den Menschen. Und doch, etwas Entscheidendes fehlt. Das Leben. Das Leben durch den Heiligen Geist fehlt. Sie sind nur ausgestopft. Möge der Herr schenken, dass wir nicht auch nur ausgestopfte Christen sind, sondern Leben haben. Leben im Licht des Herrn, dass das gesehen wird und die Menschen darüber den himmlischen Vater preisen. Lasst uns diese Botschaft zu Herzen gehen und unser Leben vor Gott selbst prüfen und erneuern lassen. Denn wir waren einst Finsternis, jetzt aber sind wir Kinder des Lichts und wollen auch darin bleiben. Amen.